Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast mal wieder Susanne und David. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hallo.
Hallo, ihr seid von buffed.de und wenn ihr da seid, dann wissen eigentlich Hörer auch immer schon, es kann eigentlich nur um um Blizzard gehen, um World of Warcraft oder sonstige irgendwo MMO-Quatsch. Und genau das ist auch der Grund. Die BlizzCon war letztes Wochenende und ihr habt das fleißig verfolgt.
Ja, ist ja unsere Aufgabe und wir haben dann uns die Nächte um die Ohren geschlagen, um den Livestream zu schauen, die ganzen Informationen abzugreifen, entsprechend aufzubereiten und ich glaube, man kann sagen, wir sind ein bisschen aufgeregt über all die ganzen Sachen, die da so kommen.
Genau, dann versuchen wir mal so ein bisschen so ein Round, wie sagt man da, ein Roundkick? Nee.
Einen Roundhouse-Overview
über die BlizzCon zu geben, was da so alles passiert ist. Im Detail kann man das natürlich alles bei euch nachlesen. Euer Arbeitgeber hat es auch gut, oder? Ich meine, ihr sitzt ja, ihr hättet so oder so davor gesessen, hättet BlizzCon geguckt und Hearthstone gespielt, wie ich euch kenne. Und dann sagt er so, ja, blog doch mal ein bisschen drüber und schon hat er irgendwie die Seite wieder voll mit Infos.
Ja, die haben es ganz schön gut, ne? Ja.
So in der Art. Dafür haben wir nächste Woche ganz viel frei, ist auch okay. Ja. noch mehr Zeit zum Hearthstone-Spielen. Ja.
So, wo geht's denn los? Also die BlizzCon ist natürlich dieser, wer das jetzt noch gar nicht weiß, die hauseigene jährliche Messe von Blizzard.
Ja, gibt es seit ein paar Jahren. Ich glaube 2005 war die erste. Mhm. Ist inzwischen über die Jahre immer größer geworden, ist dann auch irgendwann mehr oder weniger jährlich geworden. Letztes Jahr gab es allerdings keine, da war so eine kleine Pause. Und dieses Jahr war, glaube ich, kann man sagen, die größte bisher, weil Blizzard ja auch gerade für Blizzard-Verhältnisse extrem viele Spiele in der Mache hat.
Ja, eben, es ist viel auf dem Markt jetzt. World of Warcraft gibt's immer noch. Da hatten wir uns ja letztes Mal noch so ein bisschen drüber unterhalten, als Pandaria rauskam, dass die Zahlen ja auch so ein bisschen nach unten gehen. Das war, glaube ich, auch so die erste und größte Ankündigung, dass es natürlich ein neues World of Warcraft Add-on gibt, das fünfte jetzt inzwischen.
Ja.
Da können wir gleich drauf eingehen. Lass uns vielleicht die Kleinigkeiten wegmachen. Also Hearthstone ist ja das aktuellste, was Blizzard gerade hat, was ich auch am meisten spiele gerade. Da war die Überraschung, beziehungsweise nicht so wirklich Überraschung, man hat es eigentlich erwartet, dass die iOS- und die Android-Version für nächstes Jahr angekündigt wurde.
Genau. Ja, bisher hieß es ja nur, es kommt für iPad. iPhone war nicht bestätigt und Android hieß es immer so, ja, würden wir gerne machen, aber irgendwann mal erstmal iPad. Aber jetzt soll eben auch nächstes Jahr für iPhone und auch für Android-Geräte.
Da bin ich sehr gespannt, wie sie das auf dem kleinen Display hinkriegen, aber gut.
Ich möchte darauf hinweisen, dass Windows Phone, also es gab ein paar Leute, die haben sich da beklagt, nicht ausgeschlossen wird. Also ihr könnt euch Hoffnung machen, dass Hearthstone dann auch auf eurem Windows Phone laufen wird.
Gab's denn zu Hearthstone noch irgendwelche Sachen bezüglich dem Match-Ranking, Matchmaking und solchen Geschichten?
Da gibt es eine Anpassung, beziehungsweise das Matchmaking oder Ranking-System wird überarbeitet. Es gibt dann 25 verschiedene Ränge, die man sich erspielen kann, wenn man halt im gewerteten Modus spielt. Mhm. Und diese Ränge werden einmal im Monat zurückgesetzt. Das heißt, ihr spielt jetzt beispielsweise von Anfang Mai bis Ende Mai und dann habt ihr euch einen Rang erkämpft. Und im Juni, am 1. Juni oder so, das ist jetzt so ein Beispiel, ich weiß nicht, wann die zurückgesetzt werden, fangt ihr dann quasi wieder von vorne an. Darüber könnt ihr euch beispielsweise nette Boni erspielen, wie
okay, man Karten kriegt Belohnung, je nachdem, was man an Rang erspielt hat. Okay.
Ja. Und dann gibt es noch einen ganz oberen Rang, den legendären Rang, aus dem kann man, wenn man den einmal erreicht hat im Monat, kann man für diesen Monat da nicht mehr rausfallen. Mhm. Und dann kannst du dir anschauen, jeden Tag, ich glaube einmal am Tag wird das aktualisiert, auf welchem Rang du gerade innerhalb der Legenden in deiner Region bist. Das heißt, heute bin ich 260 und morgen 265 oder sowas.
Naja, es ist halt ein echtes Ladder-System. Es war ja auch immer bis jetzt so die Kritik, dass das der Spielen-Modus, der Constructed-Modus ja ganz nett ist, aber irgendwie gibt's halt nicht so richtig tolle Belohnungen. Da fühlt sich Arena irgendwie besser an und das ist jetzt halt so genauso ein System, wo man eben auch dafür dann Belohnungen sich spielen können soll, ist glaube ich schon ganz sinnvoll.
Genau, und aber halt trotzdem noch motivierender, weil es jeden Monat wieder die Chance besteht, da aufzusteigen, ne? Weil es ja nicht so eine ewige Liste dann ist. wo man frustriert ist, dass man es nie da hochschaffen würde.
Ja, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Mittelding. Irgendwann in der Beta kam ja mal, hatten sie ja mal kurz getestet, ob sie das überhaupt zurücksetzen können, und aber haben das vorher nicht angekündigt, und dann dachten alle, oh mein Gott, weil die Texte im Beta-Client noch so dastanden, dass das wöchentlich zurückgesetzt wird, wo dann viele gesagt haben, das ist aber ein bisschen extrem, Leute, jede Woche den Rang zurücksetzen. Also monatlich ist da, glaube ich, so eine ganz okay Mischung aus regelmäßig neu anfangen und sich Belohnung erspielen, aber jetzt, auch wenn man mal eine Woche nicht spielt, trotzdem noch daran arbeiten zu können.
Ja, und resetten heißt ja in dem Fall nicht, dass man irgendwelche Karten oder so, bezieht sich ja wirklich nur auf den Rang und auf die, also man hat ja eher noch mehr Chancen, dann dadurch noch Sachen zu bekommen. Sehr schön.
Interessanterweise haben sie aber diese persönliche Wertung gar nicht erklärt.
Was meinst du?
Zustande kommt. Also man hat ja so eine heimliche, also man kann sich ja im Spiel nicht anschauen. Du spielst ja im gewerteten Modus dir eine bestimmte Wertung, die festlegt, in welchem Rang du bist.
Ach so, sowas wie das Elo-Ranking oder so beim Schach, genau. Oder bei Carcassonne, genau. Mhm.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie dazu auch was sagen würden, aber da ist, wenn sie was gesagt haben, muss es mir entgangen sein. Ich habe da nichts zu festgestellt. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber nun gut, neues Rangsystem, freue ich mich auch so drüber.
Genau, da wird ja noch viel passieren. Ich meine, das ist ein Free-to-Play-Spiel, das heißt, da wird ständig geschraubt und gemacht und getan. Da müssen wir nicht warten, wie bei World of Warcraft oder so, dass da neue Add-ons angekündigt werden. Ich glaube, da wird regelmäßig sich was tun.
Also sie wollen mit Patches auch so einen Abenteuermodus bringen. Das ist, da spielt ihr gegen NPC-Gegner und könnt euch da Karten freispielen, neue Karten, die dann damit eingeführt werden. Und natürlich wird es auch so klassische Erweiterungen geben, wie man es jetzt beispielsweise von Magic the Gathering kennt,
wo es dann neue Karten gibt. Auf jeden Fall, klar.
Gut. Ansonsten war zu Hearthstone nicht so viel. Es gab noch eine Mini-Info zur Arena. Da kann man jetzt noch ein bisschen länger spielen. Da wird derzeit ist ja, wenn man 9-mal gewonnen hat, ist maximal Schluss. Das ist die Obergrenze. Das soll auf 12 hochgesetzt werden.
Mhm. Ja.
Kann man also noch ein bisschen länger mit einem Deck spielen. Und wahrscheinlich für alle Leute, die noch nicht in der Beta sind, die spannendere Info: Open Beta soll im Dezember losgehen, allerdings kam auch gleich der Disclaimer.
Oder danach.
Rob Pardo von Blizzard hat dann gesagt, aber wir sind ja Blizzard, also wundert euch nicht, wenn es vielleicht doch Januar wird.
Das ist doch sehr wir sind aber, Blizzard, wir haben auch die Valve-Time. Genau.
Also spätestens Januar wohl die Open Beta, was da allerdings auch heißt, dass sie ihr Ziel, das dieses Jahr noch zu veröffentlichen, dann wohl doch nicht mehr hinkriegen.
Ja, nicht ganz. Aber ich glaube dann relativ früh nächstes Jahr.
Ist ja auch alt. Also Beta oder hin oder her. Also ich meine, wird ja keine Kaufversion oder irgendwas geben. Also es ist ja ein fließender Übergang bei dem Spiel.
Aber vielleicht noch im Dezember, ansonsten im Januar Open Beta, da darf dann jeder spielen, auch die Leute, die bis jetzt leider noch nirgends Glück hatten bei irgendwelchen Key-Verlosungen.
Genau. Ja, war ja doch gar nicht so wenig. Ein bisschen weniger war zu Diablo 3 zu sehen. Da gab es eigentlich, kann man jetzt so auch nicht sagen. Also ich meine, dass die Erweiterung kommt, wissen wir seit der Gamescom. Da gab es ja auch schon so eine kleine Pressekonferenz. Was haben sie da jetzt ja groß Neues gezeigt? Das Einzige, was ich aufgeschnappt habe, ist, dass es für die PS4-Version gleich mit Add-on kommt, was mich persönlich freut.
Ja, die PS4-Version sowieso war eine der Ankündigungen der BlizzCon. Das fiel ja erst, als sie den Zeitplan für die Messe veröffentlicht haben, mit raus. Das ist. Übrigens, wir zeigen es auch auf der PlayStation 4, was dann mit die Bestätigung war, dass es auch für PlayStation 4 kommt, weil vorher hieß es ja immer, nur für PC und Mac. Und jetzt gerade machen sie ja wieder den Affentanz, den sie bei Diablo für Konsole schon gemacht haben, wo es zuerst nur hieß, es kommt für PlayStation und Nachfragen zu Xbox abgewiegelt wurden mit aber dann kam es natürlich doch für Xbox. Und jetzt gerade heißt es Reaper of Souls, kündigen wir gerade nur für PlayStation 4 an, weil sich der Rest der Welt nicht denken kann, dass es wahrscheinlich auch für die anderen Konsolen kommt. Aber gut. Es kommt für PlayStation 4 direkt mit Reaper of Souls dann auch, was allerdings dann auch heißt, zum Launch der PlayStation 4 wohl eher nicht.
Ja. Was ist denn mit dem eigentlichen Add-on? Wann ist denn das angekündigt für PC und Mac?
Das heißt derzeit auch nur 2014.
Ja, okay.
Das weiß dann nur Diablo.
Ah, das wäre ja wirklich der Clou, wenn es jetzt
zum PS4 gesagt.
Wenn es jetzt zum PS4-Launch kommen würde und alle anderen müssten noch warten, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Das wäre gemein.
Das wäre eine coole Überraschung, aber. Sie haben allerdings ein paar ganz witzige Gag-Features für die PlayStation 4-Version. Ich weiß nicht, ob die wirklich auf lange Sicht auch konsolenexklusiv sind, weil ich hätte die jetzt eigentlich auch gerne für den PC, aber es hieß jetzt während der Messe, es ist nur für PlayStation 4. Es gibt zum Beispiel so einen kleinen Gimmick-Modus, wenn du im Spiel von einem Monster getötet wirst, gibt es die Chance, dass das Monster auflevelt und in einem Spiel von einem Freund auftaucht, auch so mit der Nachricht, hier, Skelettjäger hat deinen Kumpel getötet, jetzt macht er Jagd auf dich. Und wenn er den dann auch umbringt, dann landet er nochmal gestärkt wieder in einem Spiel von einem Freund von dem. Klingt sehr lustig.
Das klingt wirklich gut, ja. Wart ihr auch begeistert von der Konsolenfassung eigentlich von Diablo? Also ich habe es ja auch auf dem Mac viel gespielt, aber die war dann durch die direkte Steuerung echt begeistert. Also ich habe jetzt echt, ich werde mir definitiv jetzt mich aufheben quasi für die PS4-Version, für das Add-on, weil es mir einfach mit zwei Analogsticks deutlich mehr Spaß macht.
Das Loot-System hat mich sehr viel mehr begeistert als die in der PC-Version. Mhm. Weil es ist ja schon jetzt quasi die angepasste Variante, also noch nicht komplett, aber fast schon die Variante, die dann auch mit Reaper of Souls kommen wird für die PC-Version. Ich finde, dadurch, dass ich irgendwie Nahkämpfer gerne spiele, also ich bin gerne als Mönch unterwegs, ist die Steuerung manchmal ein bisschen merkwürdig, dadurch, dass man die Attacken direkt auslösen kann und dann lande ich, also ich stehe häufiger da und box die Luft. Ist nicht so ganz mein Fall. Wir spielen das gerne mal mit vier Leuten im Koop an einem PC, Quatsch, an einem Fernseher. Und da merkt man dann auch, dass das Item-Management da ein bisschen viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn jeder dann durch
sein eigenes... Ja, das ist extrem nervig, ja. Dass da nicht ein Splitscreen auch kommt und jeder hat seine Seite oder so. Weil es wollen ja eh immer alle nacheinander sich ausrüsten. Das ist der einzige Nachteil, ja.
Ansonsten macht's Spaß.
Zum Add-on selber, halt mehr Monster, mehr Dungeons, Level-Cap oder gab es irgendwas Besonderes, Unerwartetes?
Sie haben neben dem Kampagnenmodus, also sie haben jetzt zwei Modi dann, den Kampagnenmodus, wo du halt die Story spielst und alles auch so aneinander rangehängt ist, wie es sich gehört. Und dann gibt's noch den Abenteuermodus, wo du quasi frei rumlaufen kannst. Du hast alle Teleportsteine freigeschaltet und kannst lustig durch die Welt irren und Monster klatschen, ohne dass du dir die Videos anschauen musst oder an die Story gebunden bist. Mhm. Und dann gibt's da noch zwei lustige Features. Einmal Kopfgelder. Das sind so kleine Missionsaufgaben, die kriegst du jedes Mal, wenn du den Abenteuermodus startest, wo du beispielsweise ein Event erledigen sollst oder ein bestimmtes Monster erledigen sollst oder einen Bossgegner. Und wenn du das so ein Kopfgeld abschließt, dann bekommst du Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten und Gold. Eventuell Items, das haben sie noch nicht so ganz klar gesagt. Und zu guter Letzt Portalschlüsselsteine. Die sind dann für Nephalem-Portale, die kann man starten.
Das sagst du aber schön.
In den größeren Städten. Das sind komplett zufallsgenerierte Dungeons. Die können bis zu 10 unterschiedliche Ebenen haben. Das ist total vom Zufall abhängig, was da für Monster drin sind, wie viele Monster da drin sind. Es kann spezielle Schreine geben, die es nur in diesem Modus dann gibt, die beispielsweise euren Helden kurzzeitig immun gegen Schaden machen oder ein Blitzschlagschild herbeirufen. Dann
klingt so ein bisschen wie diese Würfel, oder?
Klingt ein bisschen so, ja. Ne. Bekämpft ihr natürlich die Monster. Es kann sein, dass dann mittendrin Bossmonster erscheint. Die ganzen Levels, wenn sie jetzt, also verschiedene Ebenen aneinandergereiht sind, können auch wahllos aneinandergereiht sein. Also beispielsweise in der zweiten Ebene seid ihr irgendwie in der Westmark unterwegs, also aus dem fünften Akt dann. Und im dritten Akt seid ihr plötzlich in der Grafschaft Launebach und im vierten Akt in der Kathedrale. Und irgendwie kommt da noch ein dynamisches Wetter- und Tag- und Nachtsystem dazu, damit das Ganze auch noch ein bisschen anders aussieht und eine andere Atmosphäre hat. Und wie haben sie gesagt, da ist alles möglich. Mhm. Also sie heben alle Regeln auf und schmeißen das Zeug einfach wild aneinander ran und da werden sich natürlich die Leute besonders darauf freuen, die vor allem darauf aus sind, die Beute einzustreichen.
Random Redemption, oder? Heißt das Addon dann?
So kann man das auch nennen, ja. Es ist quasi das Endgame, was Diablo 3 gebraucht hätte, als es rausgekommen ist, würde ich sagen.
Gibt es eine neue Klasse oder sowas?
Es gibt natürlich den Kreuzritter, die neue Klasse.
Das heißt ja natürlich. Saß nicht jeder das ganze Wochenende vor der BlizzCon.
Den gab es doch schon auf der Gamescom. Ja,
ach so, ja, da war ich bei Sony drüben an der Pressekonferenz.
Nee, da konntest du. Es gibt den Kreuzritter als neue Klasse, kann man nochmal sagen. Ist so eine Mischung aus Barbar. Also eigentlich ist es so der Paladin aus Diablo 2. Der trägt halt auch schwere Rüstung, rennt auch mit dem Schild durch die Gegend, kann aber auch Zweihandwaffen anziehen. Und so vor allem so ein bisschen tankig, also kann relativ viel Schaden einstecken.
Aber es ist dann schon wieder so wie früher, oder? Dass man das komplette Hauptspiel eigentlich nochmal durchspielen muss, weil man dann ja so einen Level-1-Charakter hat. Also da kommt man jetzt nicht drum rum.
Nee, da wirst du nicht drum rumkommen. Ja. Also du wirst keinen Kreuzritter dann haben, der auf Stufe 60 startet, um dann mit ihm gleich Akt 5 zu spielen.
Ja, gibt's ja manchmal. Also es gibt ja manche Spiele, die das so machen, dass man dann so einen fertigen Level X-Charakter oder so hat.
Da kommen wir später noch zu.
Da kommen wir später zu, für Diablo.
Nee, war zu Diablo aber nicht viel. Halt, insgesamt haben sie einfach nur gesagt, dass das, also neue Endgame-Sachen vorgestellt, die, glaube ich, extrem sinnvoll sind, weil das Endgame von Diablo hat ja derzeit erstens das Problem, so richtig viel Abwechslung ist nicht drin und dann hast du auch noch jedes Mal diese Story mit draufgepropft, bist also ständig dabei, irgendwelche Dialoge oder so zu überspringen. Und das sind halt alles Sachen, die einfach besser werden mit dem Addon.
Wisst ihr irgendwelche Zahlen? Also ist es noch wirklich aktiv? Also es hat sich ja verkauft wie blöd damals.
14 Millionen gerade.
Ja. Und die Konsolenversion verkauft sich auch gut.
Entschuldigung. Gesundheit. Ja, 14 Millionen war jetzt, glaube ich, die letzte Zahl insgesamt, also PC und Konsole zusammengerechnet. Wie aktiv da die Leute so noch sind, will ich nicht abschätzen, aber ich habe diverse Bekannte, die jetzt gerade wieder angefangen haben und irgendwie recht begeistert sind damit. Das sind so die Leute, die ganz am Anfang relativ schnell aufgehört haben. Zwischendrin kamen ja schon diverse Patches, mit dem sie zumindest die Ideen, die sie hatten für das Spiel, zumindest diese extreme Zufallsgenerierung der Items und so, was ja alles mit dem Addon dann nochmal besser wird, aber was jetzt zumindest soweit ist, dass es in der Form, wie es ist, deutlich mehr Spaß macht als damals. Und das funktioniert schon relativ gut, glaube ich. Also wir haben einen Bekannten, der eigentlich immer recht hardcore Diablo gespielt hat, aber an Diablo 3 relativ schnell die Lust verloren hat, seitdem er vor 2 Wochen mal wieder reingeguckt hat, spielt er jeden Tag jetzt wieder.
Ja, das habe ich mit der Konsolenversion auch festgestellt, dass viele, die es davor so weggelegt haben, jetzt wieder hardcore-mäßig spielen.
Also ich glaube, da lohnt sich schon der Blick, wenn die Erweiterung dann rauskommt. Es haben immer auch viele Leute gesagt, dass es dann eigentlich genauso wird wie mit Diablo 2, was ja auch erst mit der Erweiterung so richtig cool wurde, wie es jetzt jeder in Erinnerung
vergessen
hat.
Vergessen immer viele, gell? Ja.
Vielleicht wird es dann jetzt mit Diablo 3 tatsächlich genauer.
Ja, aber Diablo hat ja auch einiges an Konkurrenz bekommen. Also es kommt ja einiges raus in diesem Action-RPG-Genre. Da ist ja einiges zu tun. Also Path of Exile und Van Helsing und lauter solche Geschichten. Man ist ja nicht so, als gibt's nur noch Diablo in dem Genre.
Nee, das ganz bestimmt nicht. Also es gibt ja relativ viele Studios, auch kleine so Indie-Projekte, die sich in dem Action-Rollenspiel-Genre austoben wollen. Und ich finde es immer ganz spannend, dass sie da alle immer unterschiedliche Ansätze haben. Also vor allem Path of Exile ist ja ein Spiel für die Leute, die Hardcore Diablo 2 gezockt haben. Also die Leute, die Diablo 3 nicht mochten, die werden Path of Exile oder sowas lieben, weil es halt mehr so wie Diablo 2 ist mit dann Lords of Destruction.
Ja. Wo es relativ wenig Konkurrenz geben wird, was für eine Überleitung, ist der World of Warcraft Film. Da gab es, glaube ich, auch ein Panel dazu, gell? Ja, das kann wirklich kein anderer machen.
Das Panel zum Warcraft-Film ist allerdings irgendwie ein bisschen ernüchternd gewesen, weil sie durften eigentlich nicht viel sagen. Also man hat ja so ein bisschen gehofft, ja, vielleicht erzählen sie mal, wer da mitspielt oder worum es geht, wo sie sich dann tatsächlich auch was aus der Nase ziehen ließen. Sie hatten auch 4 Konzeptzeichnungen gezeigt. Also zuerst haben sie die Konzeptzeichnungen gezeigt und gesagt, hier, das spielt übrigens dann auch ein bisschen auf Draenor, also dem Ork-Heimatplaneten, oder in Dalaran, der großen Magierstadt. Kennt man ja, wenn man Warcraft-affin ist. Und dann haben sie noch gesagt, worum die Geschichte sich ein bisschen dreht, nämlich wird das vermutlich den Leuten bekannt vorkommen, die Warcraft 1, wie heißt das, Orks vs. Humans oder Humans vs. Orks, ich glaube andersrum, gespielt haben. Es geht nämlich um den ersten Kontakt zwischen Menschen und Orks.
Cool, aber das passt doch, oder?
Das heißt quasi der Warcraft-Film. Ja. Also nicht viel mit WoW, sondern die Hardcore-Story-Geschichte von Warcraft, wie alles angefangen hat.
Aber es war ernüchternd, weil es gab ja keine Trailer und nix, oder? Also es war wirklich, die fangen ja erst im Januar an zu drehen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, wobei es gab ja im Rahmen der diesjährigen San Diego Comic-Con haben sie ja mal, es war kein wirklicher Teaser-Trailer zu dem Film, weil der auch inhaltlich nichts damit zu tun hat, aber es war so ein Konzept-Trailer, so eine Machbarkeitsstudie, wo eine Szene mit einem Mensch gegen einen Ork zu sehen war, um halt auch zu zeigen, wie die Orks so, wie sie die umsetzen können. Sie haben es allerdings irgendwie, ich weiß bis heute nicht, wie sie das gemacht haben, aber in dieser Vorführung ist tatsächlich hingekriegt, es hat niemand mitgefilmt, es ist nie online aufgetaucht, dieses Ding.
Und es auf der, sie haben es auch nicht auf der BlizzCon jetzt gezeigt.
Obwohl das auf der Comic-Con lief, mit was weiß ich, wie viele Leute da im Saal waren. Und dann war halt die Hoffnung, naja, es ist die BlizzCon. Also wenn sie es den Blizzard-Fans nicht zeigen, dann ja, nee, sie haben es den Blizzard-Fans leider nicht gezeigt.
Ich relativ krass finde, also wie kann man da ein solches Geheimnis drum machen?
Ja, aber insofern nur die Leute, die auf der Comic-Con glücklicherweise in dem Panel waren, das eigentlich auch nichts mit dem Film zu tun hatte, haben überhaupt mal irgendwie ungefähr gesehen, wie das vielleicht in etwa umgesetzt wird. Mal gucken.
Ich frage jetzt ganz blöd auch für die Zuhörer, aber weil ich es auch selber nicht weiß, ist das jetzt komplett CGI oder ist es mit echten Schauspielern oder ist es nur Motion Capture oder
Real-Life? Nein, es wird ein Realfilm. Also natürlich viel Computerunterstützung, aber es wird kein Blizzard-Render-Filmchen.
Ich stelle es mir gerade wie Wing Commander vor, mit diesen Katzenmasken.
Hoffentlich eher so ein bisschen wie der Herr der Ringe, was die Produktionsqualität angeht, aber
mal ansonsten wird es eher Cosplay the Movie, genau. Nee, also vom Geld her wird da schon einiges reingebuttert, glaube ich.
Ja, es wird ja auch von Legendary produziert, die kennt man ja von so ziemlich jedem Film, der dieser Tage so rauskommt, habe ich das Gefühl, überall gibt das Legendary-Logo davor. Ja. Also die wissen ja durchaus, was sie tun und haben ja auch schon sehr, sehr ansehnliche und bekannte Produktionen gemacht, das wird, glaube ich, schon okay. Aber sie haben auch gesagt, auch für die Orks kommen Schauspieler zum Einsatz, also CGI vielleicht gar nicht mal so sehr bei den Charakteren, sondern vielleicht auch eher für die Umgebung, mal gucken. Mhm.
Der Regisseur war ja auch vor Ort, Duncan Jones, der hat dann auch gesagt, Peter Jackson hätte mit der Herr-der-Ringe-Trilogie so ein bisschen einen Standard für Fantasy-Filme gesetzt und da haben die Fans natürlich total gejubelt, als er gesagt hat, er will jetzt versuchen, zumindest diesen Standard zu erreichen, wenn nicht sogar ihn zu übertreffen. Also ich glaube, Warcraft-Fans müssen sich da jetzt keine Sorgen machen, dass es irgendwie eine Billigproduktion wird. Ja.
Was mich immer so ein bisschen wundert, dass sie einen Realfilm machen, weil wenn Blizzard was richtig, richtig gut doch immer hinkriegt, dann sind es doch eigentlich CGI-Trailer, oder?
Oh ja.
Also es hätte doch auch keiner was dagegen, so die Qualität, die zum Beispiel Diablo 3 in den Zwischensequenzen hatte und die Ankündigungstrailer, wenn man da einen ganzen Film bekommt. Also es wäre doch jetzt deutlich billiger geworden, als jetzt so eine große Hollywood-Produktion zu machen, oder? Auch wenn man natürlich damit eine ganz andere Zielgruppe anspricht, klar. Aber die
Fans... Ja, gut, auch die Filme kosten ja einiges an Geld vermutlich. Also Blizzard Inhouse wird sowieso nicht können, weil das Team, was sie da haben, ist ja mit den Spiel-Cutscenes schon ausgelastet. Dann komplette Spielfilmlänge zu machen, ist ja nochmal eine komplett andere Dimension. Aber also ich kann mir das Warcraft-Universum, ich glaube, man ist filmtechnisch inzwischen durchaus so weit, dass man das vielleicht hinkriegen kann. Ich kann mir das...
Ja, wenn Herr der Ringe geklappt hat, dann kriegt man Warcraft auch hin.
Ja gut, Warcraft lebt natürlich immer noch so von diesen extrem albernen Proportionen, die Figuren und Rüstung und so haben. Da bin ich noch ein bisschen...
Die sollen übrigens auch im Film kommen.
Ja, da bin ich halt gespannt, wie das aussieht. Aber wenn das technisch gut gemacht ist, kann ich mir auch das gut vorstellen. Also mal gucken. Aber ja, also Warcraft lebt ja von diesem völlig überzeichneten. Hm. Bin gespannt.
Na gut. Ja, wenn wir schon bei World of Warcraft sind, dann lass uns doch zum Add-on kommen, bevor wir dann noch am Ende des MOBA abhandeln. Neue World of Warcraft Erweiterung.
Ja, es heißt Warlords of Draenor, wenn ich weiß, was Draenor ist. Heutige WoW-Spieler kennen das als die Scherbenwelt, was man in The Burning Crusade gesehen hat. Das gab es früher auch mal in Nicht kaputt. Da hieß es eben noch Draenor und war unter anderem der Heimatplanet der Orks. Und der Draenei auch, die kann man ja inzwischen auch spielen. Die kam ja dann auch mit The Burning Crusade ins Spiel. Ist eine kleine Zeitreise-Story. Der aktuelle Bösewicht, also die Ausgangshandlung, ist der aktuelle Bösewicht, den man gerade besiegt hat in dem letzten Raid von Mists of Pandaria. Ein Ork, der nicht so ganz zufrieden ist damit, wie das mit der Horde läuft. Die sind ihm alle zu weicheierig und da sind zu wenig Orks drin und zu wenig andere Rassen, die da nichts verloren haben. Reist mehr oder weniger in die Vergangenheit zurück und er schafft dadurch quasi ein Paralleluniversum dieses alten Draenor, wo er eben zu den ganzen Ork-Vorfahren und den damals noch mächtigen Stämmen geht und die dann davon überzeugt, dass er die total super Idee hat und die jetzt durchs Portal in unser jetziges Azeroth führt, um da so ein bisschen Stunk zu machen.
Und wehe dringt Dämonenblut.
Ja, und dann reist man entsprechend mit diversen anderen prominenten Figuren und natürlich die ganzen Spieler in die neue Parallelversion von diesem Draenor und darf sich das dann damals angucken. Ist vor allem für Warcraft-Fans natürlich extrem spannend, weil man da dann viel mal aus der WoW Third Person, ich bin mittendrin, Perspektive von dem sieht, was in den ersten Strategiespielen Thema war. Aha. Also es ist da auch schon so ein bisschen so eine kleine Fanservice-Erweiterung, behaupte ich mal.
Ich würde sie eine etwas größere Fanservice-Erweiterung
Ja gut, bei der fünften Erweiterung nach dem wievielten Jahr kann man eigentlich auch nicht mehr davon sprechen, dass sie neue Leute ansprechen. Das war ja bei Pandaria ganz klar der Versuch, neue Leute dazu zu kriegen.
Ja, da gab es ja auch viel, bei Pandaria zumindest am Anfang gab es ja viel Haue, gerade von WoW-Fans. Pandaren, Kinderkram, alles scheiße, blöd. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da so marketingtechnisch bei der neuen Erweiterung vielleicht so ein bisschen reinspielt. Okay, dann geben wir den Hardcore-Warcraft-Fans jetzt das, was sie wahrscheinlich eh immer wollten, Warcraft 2 zum selber mitspielen. Und jetzt kommt das hin.
Ja, ich bin gespannt. Damit kommt man natürlich in den Genuss, seinen Charakter wieder weiter hochzuleveln auf Stufe 100 dann. Es ist auch so eine, was ich als Fanservice sehe, sie geben einem wieder 10 Level hinzu, statt wie in den letzten beiden Erweiterungen 5 Level. Weil das fühlte sich für die Leute wahrscheinlich dann doch ein bisschen wenig an. Und dann darf man da die ganze Geschichte erkunden, kriegt ein paar neue Talente dann, wenn man Stufe 100 erreicht hat und kann dann so seinen Charakter weiterentwickeln. Man bekommt ein paar Fähigkeiten-Upgrades, das ist auch ganz nett. Was ich am besonders tollsten finde, was ich am tollsten finde, ist, dass nach 9 Jahren, die World of Warcraft jetzt live ist, endlich das Housing kommt.
Das was?
Das Housing, also dass Spielercharaktere ihre eigene Hütte oder in dem Fall eine ganze Festung aufbauen können.
Ja, die ist ja in MMOs eigentlich bei den meisten MMOs so ein Standard-Feature, dass Spieler sich irgendwann so ein eigenes Haus einrichten können. In WoW ist es nie gekommen. War so eins der Sachen, die Spieler immer wieder nachgefragt haben. Und jetzt kommt es tatsächlich, ist allerdings sogar eher so ein bisschen Basenbau als ein bisschen Häuserbau.
Ist wie ein Strategiespiel.
Man kriegt nicht einfach nur eine Hütte, sondern tatsächlich so ein größeres Gelände, was man dann auch über Quests oder anderen Fortschritt noch ein bisschen ausbauen kann, wo man dann tatsächlich selber sich aussuchen kann, wie man da mehrere Gebäude platziert. Also man kann dann zum Beispiel sich irgendwie eine Werkstatt aufbauen oder ein Krankenlager, solche Sachen, die dann nicht nur hübsch aussehen, sondern eben auch entsprechende Boni geben. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel eine Mine da reinzimmern, wo ich dann auch ein bisschen Erze abbauen kann und solche Sachen. Also es hilft einem auch, sieht nicht nur gut aus, sondern hilft einem auch beim Spielfortschritt. Soll dann auch die Möglichkeit geben, sich da so ein paar Errungenschaften, die man für Achievements oder Bosskills in Raids oder so, kann man sich da irgendwie so einen Drachenkopf vielleicht in den Vorhof stellen oder so. Also genau das, was die Leute immer haben wollten, wenn sie nach Hause gerufen haben. Und was relativ abgefahren ist, was glaube ich niemand hat kommen sehen, es gibt da noch so ein halbes Browser-Game mit drin. Man kann sich über Quests oder auch über diese Garnisonen, heißt das dann, was man sich da einrichtet, tatsächlich NPC-Gefolgsleute verdienen. Die kann man auch so ein bisschen ausstatten mit spezieller Ausrüstung und die kannst du auf Missionen schicken. Also du sagst dann halt hier, ihr 5, man stellt die dann auch zusammen, das sind dann auch Heiler und Tanks, so die typischen Klassenarchetypen, die World of Warcraft auch selber hat bei den Spielercharakteren. Und dann sagt man halt, naja, jetzt geht mal hier in so ein Raid zum Beispiel, hier können sich auch mehrere Spieler zusammentun und dann läuft es halt wie in so einem Browser-Game, dann sind die halt 10 Stunden unterwegs und danach kommen sie dann vielleicht wieder und haben dann Belohnung dabei.
Okay, man geht mit denen aber nicht mit, man schickt die einfach los.
Das läuft tatsächlich vollautomatisch.
Also wie bei Assassin's Creed Brotherhood, da gab es glaube ich auch, gell? Dass man Assassine hatte, die man dann losschicken konnte, die dann eben Morde, Auftragsmorde für dich erledigen und aufgestiegen.
Zum Beispiel, ja. Das nächste Beispiel aus MMOs selber ist wahrscheinlich Star Wars The Old Republic. Da lief das Handwerkssystem mit den Begleitern auch so ähnlich. Dann ziehen die eben los, kommen irgendwann wieder. Wenn man Glück hat, dann kriegt man halt ein bisschen was dafür. Soll sogar Ausrüstung für den Charakter selber dabei rauskommen können. Ansonsten unter anderem Rohstoffe, um diese Garnison weiter auszubauen und solche Geschichten. Was noch ganz witzig war, ein Beispiel, was sie genannt haben, wo ich mir bei Blizzard BlizzCon Ankündigungen allerdings nicht sicher bin, ob das auch mal im Spiel landet. Es soll so Gimmicks geben, wie wenn man zum Beispiel sagt, okay, eure Mission heute ist, geht mal in diesen Dungeon, dann soll es passieren können, dass da vielleicht mal einer nicht zurückkommt und wenn man dann selber mit seinem Charakter das nächste Mal mit einer Gruppe in dem Dungeon ist, dann kann man den da wieder rausholen. Klingt extrem cool, wie gesagt, ich wäre jetzt nach den Erfahrungen vergangener BlizzCon mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich im Spiel landet, aber es klingt zumindest ganz lustig.
Ja, klingt ja wie so eine Submission dann, ne? Als wenn man, ja, ist doch nett.
Ja, also das ist ein relativ abgefahrenes Spiel im Spiel. Es ist auch ganz nett, man kann sich frei aussuchen, also ja, halb frei. Man kann sich aussuchen, in welchem Gebiet von Draenor man seine Festung da errichtet. In der Zone ist es dann aber natürlich ein fixes Gebiet. Aber man kann dann auch andere Spieler zum Beispiel da einladen und denen zeigen, wie toll man das irgendwie aufgebaut hat. Also dafür, dass sie Housing jetzt 9 Jahre lang nicht gemacht haben, machen sie es tatsächlich nach der Ankündigung zumindest extrem ordentlich. Also das ist ein dickes Paket.
Wann kommt das Addon?
2014.
Irgendwann, wie alles. Aber was für Spieler, die WoW schon länger nicht mehr gespielt haben oder noch nie gespielt haben, nicht so beeindruckend ist, wo aber, glaube ich, jeder, der gerade WoW spielt, vor Freude von den Socken gefallen ist am Wochenende. Es ist schon ein bisschen länger angekündigt, aber es gab nie was zu sehen und es war auch nie so wirklich bestätigt, wann es kommt. Mit der Erweiterung überarbeiten sie endlich die alten Charaktermodelle.
Wow. Yay.
Also man weiß ja, das ist ja auch so das gängige WoW-Klischee. Technisch war das nie so besonders toll. Ja. nicht das hübscheste Spiel auf Erden. Sie haben es inzwischen hingekriegt, also die neuen Gebiete, ich finde die sehr stimmig, sehr gut. Was Blizzard halt kann, sind einfach Texturen und Stimmungen erschaffen, auch wenn die Engine nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit ist. Aber was halt echt komplett veraltet ist, sind so diese alten Charaktermodelle. Menschen, Orks, alles, was im ursprünglichen WoW drin war gerade. Wenn man das mit dem Pandaren vergleicht und dann eine der alten Rassen spielt und neben so einem Pandaren steht, im Spiel denkt man sich so ein bisschen, okay, welchen Helm kann ich anziehen, damit man das Gesicht von meiner Figur nicht mehr sieht, das ist ja furchtbar. Die werden jetzt tatsächlich alle überarbeitet und sind dann eben technisch auf dem gleichen Niveau, haben tatsächlich echte Gesichtsanimationen.
Haben die das bei Cataclysm nicht angepasst gehabt? Das war auch so ein grafisches Update eigentlich, oder? Durch alles durch.
Ja, aber eher für die Zonen, nicht für die Charaktere. Okay. Aber auch mit Cataclysm kamen ja Worgen und Goblins ins Spiel, die sahen schon deutlich besser aus als die früheren Charaktermodelle, und mit den Pandaren jetzt aus Mists of Pandaria ist es dann endgültig eine ziemliche Kluft geworden. Und da werden jetzt eben auch die alten Rassen angepasst. Die können dann auch tatsächlich Grimassen schneiden. Gab extrem coole Bilder auf der BlizzCon von Gnomen zum Beispiel, die jetzt noch abgefahrener aussehen als vorher schon.
Die Haare wedeln mit und sowas bei den Bewegungen.
Ja, Haare können animiert werden, und also das ist wird extrem gut, glaube ich. Dafür gibt's im Gegenzug allerdings auch kein neues spielbares Volk. Und auch keine Klasse. Das war ja bei den WoW-Erweiterungen traditionell immer so der Rhythmus. Die eine bringt neue spielbare Völker, die nächste bringt eine Klasse, die nächste bringt spielbare Völker, die nächste bringt eine Klasse. Mhm. Und nachdem Mists of Pandaria beides hatte, Pandaren und Mönch, kommt jetzt eben Draenor, wo das nicht kommt, aber dafür die Überarbeitung der alten Modelle.
Mhm. Du hattest gerade so angesetzt, dass ich fast dachte, du meintest dieses andere Feature. Es gibt einige Leute, die früher mal WoW gespielt haben und dann sich gedacht haben, ist doof. Und jetzt vielleicht denken, ach, mit Warlords of Draenor kann man vielleicht doch dann nochmal reinschauen. Gibt es dann einen furchtbar interessanten Service, da kann man entweder einen alten Charakter, ich glaube, Blizzard ist noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass sie Charaktere von stillgelegten Accounts hätten löschen müssen. Oder aber einen komplett neuen Charakter mit einem Klick auf Stufe 90 bringen und dann sofort Warlords of Draenor zu spielen.
Also so das, was wir vorhin quasi vermisst haben bei Diablo.
Mhm, ja, genau das. Das gehört quasi zu Warlords of Draenor. Wer die Erweiterung kauft, kann einen Charakter. Okay. Da gab es am Wochenende ganz furchtbar viel Geheul von WoW-Spielern. Oh mein Gott, man muss nicht mehr leveln, das wird ja jetzt noch alles einfacher. Alles. Wer die Erweiterung kauft, kann einmalig einen Charakter auf Stufe 90 bringen. Also überspringt damit quasi alles inklusive Mists of Pandaria und kann dann direkt mit Draenor anfangen. Soll halt vor allem irgendwelchen Rückkehrern, Leuten, die länger nicht mehr gespielt haben oder Neueinsteigern ermöglichen, zumindest mit einem Charakter direkt auch Anschluss zu finden, wenn sie irgendwie Bekannte haben, die schon länger spielen. Dass du halt nicht mehr 1 bis 90 erstmal leveln musst und dann auch noch bis 100 hinterher hetzen, weil da sind die anderen ja dann schon, sondern kannst halt direkt neu einsteigen und zumindest mit einem Charakter mit.
Aber ich habe ja die Beta von Pandaria gespielt und da konnte ich doch im neuen Gebiet direkt anfangen, auch mit diesen Viechern, weil die aber halt in dem Gebiet auch neu dazukamen, oder? Liegt es daran? Da musste ich ja nicht irgendwie. Also ich habe ja so einen Panda dann erstellt und war ja dann auch in dem neuen Add-on gleich drin und habe halt mit Level 1 angefangen.
Naja, ja, Level 1 geht natürlich sowieso, aber.
Das also hängt ja in dem Fall damit zusammen, dass ja auch die Pandaren neu da waren.
Weil das halt das Startgebiet war, genau.
Genau. Ja, das Pandaren-Startgebiet ist ja noch nicht das Pandaria, was du mit Stufe 85 eigentlich betrittst.
Ah, okay, ja, okay, dann war das die Verwechslung, ja. Aber da gab es ja nicht. Also wenn ich jetzt quasi mit Pandaria einsteige oder eingestiegen bin jetzt, dann kann ich zwar das Panda-Startgebiet spielen, muss aber dann trotzdem hunderte von Stunden verbringen, bevor ich überhaupt den eigentlichen neuen Content sehe, oder?
Also ja. es gibt so eine, oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder dass es das nur gab. Man konnte eine Zeit lang Charaktere auf, glaube ich, Stufe 85 oder 85 hochleveln durch einen bestimmten Dienst, den die Entwickler angeboten haben. Aber das ist natürlich noch nicht dieses von 1 auf 90 in sofort und sofort loslegen und sofort spielen oder sowas. Also ich finde das relativ reizvoll. Sie hatten auch gesagt, sie überlegen, ob sie das vielleicht sogar als Charakterservice, also als bezahlbaren Charakterservice anbieten, wenn man mehr als einen Charakter dann auf 90 bringen möchte. Das wird sich aber zeigen, ob das wirklich ins Spiel kommt.
Cool. Ja, das ist eine schöne Idee. Also finde ich jetzt, verstehe ich auch nicht, warum es da Geheule gibt, aber es gibt's ja immer, gell?
Ach, MMO-Spieler sind sehr gut im Weinen. Nein, also es macht glaube ich, vor allem Sinn, gerade weil es eben, glaube ich, sehr viele WoW-Spieler gibt, die mit einer der ersten Erweiterungen dann irgendwann mal ausgestiegen sind. Und man hat ja dann oftmals diese Hemmschwelle, dass man sich denkt, ach, eigentlich würde ich wieder reingucken, aber dann fällt einem ein, irgendwie den Charakter halb verlernt und dann muss ich erstmal so und so viel wieder spielen, bis ich auf dem Niveau von dem aktuellen bin, was ich eigentlich spielen will. Ich glaube, da ist das schon ein sehr sinnvoller Dienst, gerade weil ja auch die Erweiterung und das Setting sowas ist, was potenziell Leute, die sich grundsätzlich für das Warcraft-Universum interessieren, anspricht.
Ja, eben.
Und die denken sich dann eben, okay, Draenor, so Warcraft 2, die Geschichten in WoW sehen, würde ich echt gerne. Aber jetzt nochmal die ganzen letzten drei Erweiterungen nachholen, oh nee, komm, nee, das steckt. Eben. Und das musst du dann eben nicht mehr. Also es ist, glaube ich, schon gerade für die Erweiterung extrem passend.
Hm. Ja, klingt doch positiv. Also für euch als WoW-Spieler, ihr klingt jetzt relativ vorfreudig.
Ich freue mich halt insbesondere auf die neuen Charaktermodelle. Als sie gesagt haben, dass man nach Draenor reist, da habe ich so ein bisschen schief geguckt, weil ich mir gedacht habe, Scherbenwelt 0.0 oder sowas. Aber natürlich wird die Draenor komplett, also nicht komplett, aber zu 90% anders aussehen als die Scherbenwelt, die man jetzt aktuell im Spiel spielen kann. Deswegen bin ich da relativ gespannt, wie das aussehen wird. Die Screenshots, die sie gezeigt haben, und gab es ja auch so kleine Videoeinspieler, macht wieder einen sehr extrem stimmigen und runden Eindruck. Und ich bin ja sowieso so jemand, der gerne Sachen erforscht und erkundet und immer durch die Gegend rennt und guckt, was es hinter dem nächsten Ecke gibt und hinter dem Stein und was gibt's da in dieser Höhle. Das soll dann auch unterstützt werden. Also sie wollen wieder ein dynamischeres Spielgefühl reinbringen. Das haben sie jetzt aktuell mit dem Patch 5.4 so ein bisschen ausprobiert. Da ist jetzt eine Insel, wo es halt relativ viel Zeug zu entdecken gibt, ohne dass man mit der Nase direkt draufgestoßen wird. Hm. Und da gibt es dann halt relativ viele Events, die dann stattfinden und irgendwelche besonderen Gegner und Schatztum, die man finden kann. Und das wollen sie dann in der kompletten Erweiterung machen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also verspreche ich mir viel von, vor allem nach Cataclysm haben sie ja diese Level-Erfahrung relativ geradlinig gestaltet. Also es gab eine Questreihe, die dich durch ein Gebiet geführt hat und mit Glück gab es vielleicht noch eine zweite nebendran, aber das war's. Und das fand ich ein bisschen schade. In Mists of Mandaria ist das wieder besser geworden, aber ich verspreche mir da in der Hinsicht noch viel mehr von Warlords of Draenor.
Gibt es denn irgendwelche Sachen, die sie sich bei anderen WoWs, anderen MMOs abgeguckt haben? Also da hat sich ja schon einiges getan, auch was die Art der Questreihen und dynamische Quests und Gruppenquests und solche Geschichten, haben sich da irgendwie inspirieren lassen? Weil es klingt jetzt relativ nach more of the same.
Ja, also gerade dieses Dynamische ist schon so ein Trend, der an WoW bis jetzt so ein bisschen vorbeiging. Mhm. Das haben andere MMOs schon deutlich stärker gemacht. Guild Wars 2 war ja so das erste, was so ein bisschen, also was extrem auf die Spitze getrieben hat, wo du so dieses klassische Questgeber-System eigentlich nicht hast, sondern es eher in einer Zone viele Events gibt, bei denen man halt mitmachen kann. Mhm. Manche statisch, die sind immer da, im Fall von Guild Wars 2 jetzt, manche, die zufällig auftauchen. Und das hat sich Blizzard jetzt so ein bisschen abgeguckt und mischt es eben. Du wirst immer noch dieses klassische Questgeber-System haben, wo ich WoW auch nach wie vor gerade mit Mists of Pandaria noch für eins der besten halte. Also sie haben es inzwischen schon relativ gut raus, da die Quest durchaus ein bisschen spannender und lustiger und unterhaltsamer zu inszenieren, als nur hau mal da 10 Wildschweine um. Also die, sofern man mit diesem klassischen Questaufbau noch irgendwas anfangen kann, ist Pandaria schon extrem stark. Und mit Draenor soll dazu jetzt eben auch noch so ein bisschen dieses, ja, erkunde halt mal die Welt, guck mal, was vielleicht ist da hinten irgendwo ein Event, da kriegst du dann auch Belohnung für, kommt noch so ein bisschen mehr damit rein.
Hm. Okay. Ich finde, es gibt auch so ein System, was sie bringen wollen, wo ich finde, dass sich andere Leute das abschauen können, weil die Spieler beschweren sich schon seit spätestens Mists of Pandaria darüber, dass ihre Taschen zu klein sind, weil so unfassbar viel Spaßzeug da drin ist, weil das willst du ja nicht wegschmeißen, sondern irgendwie einfach mal so einen Picknickkorb hinstellen oder ein Feuerwerk starten oder grünes Gras aus dem Boden sprießen lassen. Und dann kommen dann mit Warlords of Draenor einmal so Interface-Optionen, wo das alles in Sammlungen zusammengefasst wird. Das gibt es jetzt aktuell auch schon für Haustiere und Reittiere. Künftig soll es dann auch sowas geben, dass es nur einen Rüstungstyp gibt pro Klasse. Also pro Klasse kann man natürlich unterschiedliche Ausrichtungen spielen, beispielsweise Schaden machen oder halt heilen. Und dann gibt es nur noch ein Rüstungsset für diese Klasse, dessen Hauptattribut dann wechselt, wenn man die Talente wechselt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache Schaden, Dann hat mein Rüstungsset den Hauptwert Stärke, wenn ich jetzt ein Paladin bin. Und wenn ich dann wechsle rüber zum Heilen, dann wechselt dieses Hauptattribut mit auf der Rüstung zu Intelligenz, damit ich dann besser heilen kann. Mhm. Was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ich fände das klasse, wenn es funktioniert, weil man spart dann noch ein bisschen mehr Platz in der Tasche. Und ich glaube, andere MMOs könnten sich davon was abschauen. So The Secret World zum Beispiel, da habe ich nämlich auch 3 Taschen mit unterschiedlichen Rüstungen und das nervt dann irgendwann zwischendrin auch immer, wenn du das Ganze wechseln musst.
Ja, insgesamt geht es so ein bisschen weg von diesem Hardcore-Min-Maxing, was MMO-Spieler ja auch gerne machen, so die Stats austüfteln und hier und da. Sie schaffen zum Beispiel so Attribute wie Trefferchance ab, was halt festlegt, ob du einen Boss zum Beispiel auch wirklich immer triffst. Ist zwar eigentlich so ein rollenspieltypisches Attribut, aber in WoW ist das eigentlich auch schon seit mehreren Erweiterungen nicht so besonders spannend, weil die Leute finden halt schnell raus, was die Grenze ist, die man haben muss, damit man ihn immer trifft. Und das Erste, was dann jeder Spieler macht, wenn er Maximalstufe ist, ist halt drauf gucken, dass er den Wert genau dahin bringt und dann ist das auch wieder fertig. Also Gameplay-technisch wirklich spannend war das schon länger nicht mehr und das schaffen sie jetzt eben auch ab, sodass dieses Pflichtprogramm erstmal zu gucken, dass man diesen Wert erreicht, wegfällt. Solche Geschichten.
Aber es kommen Drittattribute, die ja, stimmt, total Diablo-esk sind. Also
dafür, dass sie so ein paar Attribute rausschmeißen, ersetzen sie sie durch Attribute, die tatsächlich so wirken, als hätten sie sich bei Diablo abgeguckt. Gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwie seine Bewegungsgeschwindigkeit vielleicht zu erhöhen oder so ein Attribut zu haben, was hin und wieder mal Feinden in der Umgebung ein bisschen mehr Schaden zufügt. Also eher so spaßige Utility-Attribute als jetzt dieses klassische, okay, ich muss den und den Wert haben, um so und so effektiv zu sein. Also da eher so ein bisschen mehr interessant als so Pflichtprogramm.
Gut, also sehr viel Feintuning, würde ich jetzt sagen, für WoW-Spieler, aber eben auch dieser Versuch, neue wieder dazu zu kriegen. Ja. Klingt ja nach einem ganz interessanten Addon.
Ja, es gibt auch noch diverse Geschichten im Raid-Endgame und so, die führen jetzt aber, glaube ich, für den Podcast hier zu weit.
Ja, da schicken wir die Leute einfach zu euch. Ihr habt eine riesengroße Sammlung an News geschrieben über das ganze Wochenende, hatten wir ja eingangs schon erwähnt. Einfach bei buff.de vorbeigucken, da gibt's dann alles.
Tun sich aber auch ein paar ganz interessante Sachen. Es gibt auch wieder ein Open-PvP-Gebiet, das gab's in Pandaria auch nicht, also da ist schon relativ viel drin. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Mal gucken, wie jetzt so die Reaktionen ausfallen in den nächsten Tagen. Aber ist, glaube ich, eine relativ runde Erweiterung. Ich bin gespannt. Ich bin
gespannt, wie viel es da noch geben wird. Gut, dann zur neuesten Ankündigung. Wann haben Sie es angekündigt? Neulich auf der E3?
Naja, zur neuesten Neuankündigung eigentlich. Eigentlich ist das Ding ja schon 3 oder 4 Jahre alt. Es hieß irgendwann mal Blizzard Dota und war einfach nur eine Custom Map, die Entwickler von StarCraft 2 für StarCraft 2 gemacht haben. Da waren damals so 4 Karten angekündigt, da war auch Left to Die, oder wie hieß das?
Left to Die, so eine Left 4 Dead Mod quasi.
So ein Bejeweled StarCraft Mix. Also damals, als Wings of Liberty rauskam, wollten sie ja dann den Editor zeigen. Guck mal, was man hier alles für tolle Minispiele machen kann, die auch ganz anders sind als StarCraft. Und um das quasi vorzuführen, haben die Blizzard-Entwickler selber so ein paar gemacht. Und eine Karte davon sollte Blizzard Dota werden. Eben Dota in StarCraft 2. Eine BlizzCon später war es dann schon sein eigenständiges Spiel. Hieß dann Blizzard All-Stars, weil da schon Rechtsstreit war mit Valve, dass man das ja nicht Dota nennen darf. Dann war ganz lange Funkstille und dieses Jahr kommt es jetzt zurück als Heroes of the Storm.
Eigentlich die Ironie schlechthin, oder? Dass dieses Genre, was ja eigentlich bei Blizzard sozusagen entstanden ist auf der Engine, dann wieder verklagt wird von Valve. Schon urkomisch. Aber gut, die haben es halt aufgebaut. Heroes of the Storm heißt jetzt dieses Blizzard All-Stars. Da habe ich einen sehr quatschigen Trailer neulich dazu gesehen, bei dieser Erstankündigung, wo man vom Spiel selber gar nichts gesehen hat, sondern nur diese Comicfigürchen gesehen hat.
Ja, das ist von einem Zeichner, der macht eigentlich eine Webcomic-Series. StarCraft heißt die, wo er halt so StarCraft-Einheiten und typische Spielweisen, die man im E-Sport immer wieder sieht und so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Das sind ganz nette Videos. Zu BlizzCon gab es jetzt einen fetten Render-Trailer, wie man das von Blizzard gewohnt ist. Der auch nichts vom Spiel zeigt. Der aber auch schon zeigt, in welche Richtung es geht. Halt Helden aus alle möglichen Figuren aus Blizzard-Universen hauen sich gegenseitig aufs Maul. Darf auch gerne mal ein bisschen alberner werden.
Super Blizz Brothers.
Quasi, ja. Smash Blizzard Brothers. sind auch die Lost Vikings dabei übrigens. Cool. Waren jetzt auf der BlizzCon nicht spielbar, aber die sollen auch irgendwann als Charaktere kommen. Es ist sehr MOBA-ähnlich, so wie man das von MOBAs gewohnt sind. Sie machen allerdings ein paar Sachen anders. Es gibt zum Beispiel standardmäßig zumindest, es soll ja irgendwann ein Editor rauskommen, da können Spieler das dann nachbauen, aber vom Blizzard aus gibt es zum Beispiel nicht so diesen klassischen Modus, wo man einfach nur Team gegen Team auf Lanes, wie man das halt von League of Legends oder so kennt, sondern die verschiedenen Karten, es gibt mehrere, vier haben sie auf der BlizzCon schon gezeigt, haben auch jeweils so eigene Nebenziele noch, eigene Kartenmechaniken. Es gibt zum Beispiel so ein Hafengebiet, wo du Golddublonen sammeln kannst, die man dann auch anderen Spielern abnehmen kann, wieder, wenn man sie umprügelt. Und wenn du genug von diesen Dublonen hast, kannst du zu so einem Geisterpiratenkapitän in der Mitte gehen. Und wenn du es da dann. Er
sieht aus wie LeChuck, möchte ich darauf hinweisen.
Er sieht aus wie LeChuck, ja. Und wenn du es dann erfolgreich da abgibst, wo man auch so ein bisschen Zeit investieren muss, wo man auch wieder Gefahr läuft, dass die Gegner einem dazwischen funken. Aber wenn man dem dann genug Gold gibt, dann kämpft der für eine Weile für einen und hilft dann zum Beispiel dabei, die gegnerischen Gebäude so ein bisschen Platz zu machen. Mhm. Und solche Nebenziele noch abseits dem eigentlichen einfach nur Teamfights und was man in anderen MOBAs so hat, soll halt noch so ein bisschen für Abwechslung sorgen, nebenbei noch mit taktischen Zielen. Es gibt zum Beispiel auch eine Karte, wo unter der eigentlichen Map noch so ein komplettes Minensystem ist, so ein Mini-Dungeon mehr oder weniger, wo man dann gegen Skelette kämpft und denen den Schädel abnehmen will, um so einen riesen Bossgegner zu spawnen, der, wenn der dann da ist, das Spiel wieder komplett kippen kann. Also klingt da tatsächlich ganz spannend, dass es sich durchaus deutlich anders spielt, als was man so von MOBAs gewöhnt wäre.
Aber von der Grundmechanik schon. Free-to-play MOBA mit Einheiten laufen alleine los und selber steuert man so einen Helden. So dieses das Grundprinzip bleibt, oder?
Das ist die Grundgeschichte,
oder?
Ja. Okay. Das ist da. Wer sich fragt, warum sollte man das jetzt neben LOL oder Dota 2 oder Heroes of New Earth oder Smite spielen? Es gibt auch die Mechanik, dass es nicht, also die Entwickler legen sehr viel Wert darauf, dass es den Fokus auf das Gruppenspiel zu legen. Das heißt, es gibt keine individuellen Charakterlevels, die jeder für sich einfach so upgrindet an den Creeps, die einem auf der Lane entgegenkommen, sondern das Team levelt gemeinsam. Das heißt, das hebt schon mal diesen Druck auf, den es beispielsweise in anderen Spielen gibt. Also beispielsweise in Dota 2 bekommt ein Charakter oder ein Held in dem Fall ja nur Gold, wenn er einen von diesen NPC-Monstern zuletzt trifft und ihn damit umbringt. Also das sogenannte Last Hitting. Mhm. Das fällt damit in Heroes of the Storm natürlich erstmal weg. Außerdem fällt in Heroes of the Storm auch weg, dass ihr Items kauft. Das heißt, die Charakterentwicklung, dass man da beispielsweise stärkere Fähigkeiten dann noch bekommt, geschieht eigentlich nur darüber, dass man die ultimative Fähigkeit, also die wirklich starke Fähigkeit, austauschen kann. Beispielsweise spielt man dann Arthas und kann entweder den Frostdrachen Syndragosa herbeirufen, der dann halt auf alle Gegner spuckt. Oder man ruft dann die Armee der Toten herbei. Das sind dann ganz viele Ghule, die dann die Gegner angreifen. Auf die Art und Weise wollen sie halt die Helden, ja, so soll man sie dann anpassen können und so soll dann auch der Charaktervorschritt funktionieren. Also im Prinzip ganz anders als in den gängigen MOBA oder Battle Arena Spielen.
Ja, ich stelle mir das auch ein bisschen so vor, dass es viel mehr wie diese All-Stars Spiele wie bei Smash Brothers und sowas eben auch ganz stark von den Charaktertypen abhängt, oder? Also wenn da jetzt wirklich aus dem gesamten Blizzard-Universum die Viecher dabei sind, dann ist es ja nicht so homogen, wie man das jetzt von LOL oder so kennt, wo es halt einen Zauberer und einen so und so gibt, sondern die werden sich ja schon ganz krass unterscheiden von den Fähigkeiten.
Na gut, wobei die Archetypen, glaube ich, schon sehr ähnlich sind. Auch bei LOL und Dota hast du ja eine absurde Vielfalt an Charakteren und was die alle machen können, sind ja auch alle sehr eigenständig.
Klar, aber die sind also trotzdem immer noch alle nebeneinander im gleichen Universum.
Ja, gut, okay, das natürlich schon.
Hier hast du irgendwie Science-Fiction-Einheiten neben Orks und neben Wikingern, oder?
Ja, das sah auch bei den Gameplay-Szenen, sie haben ja auch diverse Live-Matches gezeigt auf der BlizzCon. Das ist schon so ein bisschen albern, auch wenn Diablo ist ja auch mit drin und es gibt ja auch Mounts in dem Spiel, die man sich für die Helden freispielen oder kaufen kann, damit sie dann, wenn sie nicht im Kampf sind, ein bisschen schneller vorankommen. Die haben ja auch keine Scheu, das Spiel voll zu ballern mit allem Möglichen. Das heißt, es gibt auch Einhorn-Pony-Mounts. Okay. Du kannst dann auch Diablo, der echt muskulös und überzeichnet aussieht in diesem Spiel, auf einem Einhorn-Pony mit buntem Schweif durch die Gegend reiten. Also
sofort dabei.
Also es gibt natürlich auch verschiedene Skins für die Charaktere, wie man das ja auch aus MOBAs gewohnt ist. Da kann man dann zum Beispiel Uther, den kennen ja auch jetzt Hearthstone-Spieler, so eine, die klassische Paladin-Figur, der Elegante aus dem Warcraft-Universum, den kann man dann so einen Holzfäller-Kluft anziehen und so. Diablo kann man irgendwie zu so einem Diablo-Murloc-Verschnitt machen. Also die haben da, glaube ich, extrem viel Spaß.
Und Leroy Jenkins auf dem Zerg reitet in den Abenduntergang, in den Sonnenuntergang.
Na, mein Highlight war tatsächlich Diablo auf dem Regenbogenpony. Ich glaube, viel besser wird es nicht mehr, aber das ist schon gut, ja.
Ich fand auch lustig, als Kerrigan, als Queen of Blades, also als Königin der Klingen, auf einem Wolf saß, also auf so einem typischen Warcraft-Wolf. Das sah auch sehr unterhaltsam aus.
Grundsätzlich soll das Spiel halt auch noch ein bisschen schneller werden. Das hat halt auch was damit zu tun, dass dieser Itemkauf wegfällt, weil bei den meisten MOBAs hast du ja diesen Rhythmus, ich spiele ein bisschen auf dem Spielfeld, dann habe ich irgendwann genug Geld, dann gehe ich erstmal in die Basis zurück, um mir Items zu kaufen und dann muss ich wieder zurücklaufen. Dadurch zieht sich das ja auch so ein bisschen dadurch, dass dieser Itemkauf wegfällt, bist du halt in Heroes of the Storm, hast du dieses Hin- und Hergelaufen nicht so oft. Das heißt, die Leute sind viel öfter und viel länger direkt auf dem eigentlichen Spielfeld. Und auch diese speziellen Kartenmechaniken spielen natürlich so ein bisschen damit rein, dass irgendwann eine Fraktion, vor allem wenn sich die andere zu lange zurückhält, dann doch so stark wird, dass es relativ schnell vorbeigeht. Also das Ziel der Entwickler ist, dass ein Match nicht viel länger als 20 Minuten dauert.
Ich glaube, das kriegen sie auch ganz gut hin. Immer so bei Hearthstone haben sie ja auch gesagt, okay, wir wollen sowas wie Magic, aber schnell und immer mit einem sehr überschaubaren Zeitrahmen. Also so ein Hearthstone-Match dauert per se ja eigentlich nie länger als 20-25 Minuten. Wenn sie das jetzt auf das MOBA-Genre anwenden, könnte, glaube ich, schon ganz gut sein. So als also das daneben zu platzieren für Leute, denen das zu lange ist oder zu großes Matchmaking immer bedeutet.
Und ein Problem, was die ganzen MOBAs natürlich auch haben, was ja so der größte Schreibpunkt immer ist, ist ja die Community. Die sind ja alle immer hilfsbereit und freundlich, gerade für Neueinsteiger, wie man so hört. Dadurch, dass zum Beispiel dieses Last-Hitting wegfällt, ja, also jeder muss wissen, wann man erstens seine Attacke auslösen muss, damit man auch tatsächlich den Gegner killt, statt dass es ein automatischer NPC von einem tut und man muss wissen, wann man dem killt, den anderen überlassen muss, ansonsten wird man blöd angeschnauzt und so. Das sind natürlich auch Sachen, die da gar nicht passieren, weil eben immer das Team komplett gesammelt levelt. Also da ist es dann vielleicht auch noch ein bisschen einsteigerfreundlicher und einfacher reinzukommen, ein bisschen spaßiger, muss man mal gucken. Der ganze Itemkauf fällt auch weg, das heißt, das ist auch nochmal so eine Komplexitätsebene, die du nicht hast.
Absolut. Es gibt natürlich dich ja vorher durch 13 Wikis lesen, wenn du die anderen Spiele spielen willst, ohne blöd dazustehen.
Ist natürlich nicht so, dass da gar keine Komplexität dran ist. Sie gleichen es ja durch so eine Art Talentsystem aus, wo du dir dann zum Beispiel aussuchen kannst, okay, mein Held hat die Fähigkeit, die kann ich jetzt auf die oder die Art verändern. Also man sucht sich dann eher so seine Spielweise aus, hat da durchaus taktische Möglichkeiten, aber es ist natürlich, hat natürlich trotzdem nicht so ganz die Tiefe von dem League of Legends, wo du dir irgendwie 30 Item-Builds überlegen kannst und so. Also da ist es schon einsteigerfreundlicher.
Bleibt das so 5 gegen 5 oder wird es auch schmaler?
Das ist 5 gegen 5. Also auf den Screenshots sieht man oft meistens nur 3 gegen 3, aber es gibt auch welche mit 5 gegen 5. Ich vermute mal, hauptsächlich wird es 5 gegen 5 sein.
Kann mir auch durchaus vorstellen, dass da dann je nach Kartentyp oder so variiert werden soll. Es ist ja auch, was ich ja bei Heroes of the Storm auch ganz spannend finde, die meisten, also gerade LOL und Dota, du spielst ja eigentlich immer nur auf einer Karte. Ja. Und gerade Heroes of the Storm mit diesem Aufbau, okay, wir wollen nicht dieses ganz klassische Dota sein, sondern einer der Hauptgags unseres Spiels ist eben auch, dass sich die Karten unterschiedlich spielen. Deshalb sollen ja auch immer neue Schlachtfelder unter anderem nachkommen. Also die Patches sind dann nicht so heldenzentriert, wie sie ja bei MOBAs oft sind, wo ja das meiste, was nachgeliefert wird, sind halt neue Helden, sondern es sollen eben auch neue Karten kommen. Und was sie ja auch gesagt haben, sie wollen irgendwann einen Editor rausgeben. Das heißt, dass die Modding-Community selber mit dem Spiel anstellen kann, was sie will. Und da ist dann, glaube ich, viel Potenzial da, dass da sehr ulkige, lustige, spaßige andere Spielmodi rauskommt, wo es dann sicherlich auch komplett andere Gruppengrößen oder Formate geben wird.
Aber es wird auch Free-to-Play, oder? Also auf diese Schiene setzen sie schon auch.
Ja. Es wird Free-to-Play, ja. Das Klassische, kannst du halt Helden kaufen, Skins kaufen. Man verdient sich aber auch eine Ingame-Währung, kann das Zeug dann also auch natürlich ohne Geld auszugeben kaufen. Aber ja, Free-to-Play. Man kann sich auch über die offizielle Webseite seit der BlizzCon schon für die Beta anmelden. Die geht aber vermutlich erst irgendwann nächstes Jahr los, wird also noch ein bisschen dauern.
Gut.
Und es sieht unfassbar gut aus.
Echt?
Besser als StarCraft 2 Heart of the Swarm. Also da dachte ich schon, das wäre ein netter Sprung von Wings of Liberty aus. Aber es sieht halt nochmal besser aus und ich hoffe, dass dann auch Legacy of the Void, also die zweite Erweiterung für StarCraft 2, auch so in der Qualität zu sehen sein wird.
Gab es da eigentlich nichts dazu, zu StarCraft?
Kaum.
Kaum. Sie haben ja dieses Jahr erst Heart of the Swarm veröffentlicht. Jetzt ist
erst,
ja gerade
die. Erst ist gut.
Ja, bei denen dauert das ja mal 2 bis 3 Jahre, bis da was kommt. Jetzt ist gerade auch das Finale gelaufen von der großen E-Sports-Liga, die sie da in diesem Jahr eingerichtet haben. Sie haben was gesagt gehabt, dass sie schauen wollen, dass die Arcade von StarCraft 2, also diese, da wo die ganzen Mods drin gesammelt werden, was die Community gebaut hat, auch verfügbar werden sollen, ohne dass man StarCraft 2 besitzt, was ich ganz interessant finde. Weil es gibt ja auch beispielsweise ein Team, das entwickelt für StarCraft 2, also nicht ein Team, also es sind Modder, die haben sich dran gesetzt, eine Rollenspielversion von StarCraft zu machen oder so. Also StarCraft Universe heißt es jetzt, früher war es World of StarCraft. Und wenn man das dann spielen kann, ohne dass man auch StarCraft 2 gekauft haben muss, finde ich das extrem spannend.
Ja, stimmt.
Oder auch diese ganzen anderen Geschichten, Mono-Battle-Karten ist ja ein extrem ulkiger Modus. Dann gibt es natürlich auch hunderttausende von Tower-Defense-Karten, die Community erstellt hat. Also
ja, der Editor von StarCraft 2 ist tatsächlich krass. Also was Leute da. Es sind halt nicht nur andere Karten für StarCraft, sondern tatsächlich komplett andere Spielmodi. Es gibt zum Beispiel eine Modifikation, die extrem lustig ist, ist so ein Super Mario Party-Verschnitt mit so Minispielen mit den StarCraft-Charakteren, der auch extrem gut funktioniert. Also da gibt's wirklich extrem viel Zeug. Und der Teil von StarCraft 2, alles, was die Modder da bauen, der wird dann quasi auch Free-to-Play.
Was richtig überraschend war, fand ich, dass sie jetzt gesagt haben, StarCraft Ghost kommt für die Dreamcast 2.
Habe ich auch gehört, ja.
Habt ihr noch gar nicht erwähnt.
Also ich habe von Warcraft Adventures was gehört.
Nee, Warcraft Adventures kommt für die PS Vita. Die gibt's ja auch noch, oder?
Ja. PSP, bitte. Genau, also StarCraft gab es nicht viel zu sagen, ja.
Was aber tatsächlich, ich nehme an, StarCraft, die nächste Erweiterung, wenn sie sich für die nächste BlizzCon aufheben, weil da ist dann zu WoW erstmal nichts Großes mehr, Diablo wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig. Also Legacy of the Void wohl eher nächstes Jahr, da ging es jetzt eher so ein bisschen um E-Sport, kleinere Änderungen zu Patches, die noch kommen. Nichts Großes. Was aber in dem WoW-Panel tatsächlich nebenbei so als Nebeninfo rauskam, ist, dass wohl ein paar Leute bei Blizzard tatsächlich daran arbeiten, die alten Warcrafts nochmal fit zu machen, um sie neu zu veröffentlichen auf aktuellen Systemen. Das scheint bei Blizzard sowieso gerade so eine kleine Bewegung zu sein, denn Blackthorn, kennt vielleicht noch der eine oder andere, ist so ein altes Action-Arcade-lastiges Spiel, das Blizzard mal gemacht hat. Das gibt's derzeit leider nur für US-Accounts, aber im US-Battle.net kostenlos zum Runterladen. Also scheinbar scheinen sie gerade so ein bisschen auf dem Trichter zu sein, so ein paar alte Spiele vielleicht, wo es funktioniert, nochmal anzupassen und neu rauszubringen. Was gerade bei Warcraft natürlich vor dem Hintergrund der kommenden WoW-Erweiterung Sinn macht. Weil da ja eben viel von den alten Strategiespielen mit reinspielt. Also könnte sein, dass Warcraft 1 und 2 vielleicht irgendwann demnächst nochmal für aktuelle Systeme angepasst rauskommt. Mal gucken.
Wäre auf jeden Fall eine Cash-Cow, glaube ich, auch nochmal.
Ich warte ja immer noch auf Rock'n'Roll Racing, das beste Blizzard-Spiel aller Zeiten.
Gut, also wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag geliefert. Alle Details gibt's bei euch auf der Seite und wahrscheinlich auch im Podcast bei euch, werdet ihr bestimmt auch nochmal drüber reden, jede Menge. Waren ja auch Leute von euch vor Ort wahrscheinlich, die bringen dann vielleicht auch nochmal ein paar Details mit, oder?
Ja, diverse Interviews stehen die Woche wahrscheinlich noch an. Wir haben jetzt schon eins zu Heroes of the Storm, die anderen vermutlich in den nächsten Tagen. Da wird noch ein bisschen Nachlese passieren, ja.
Wunderbar. Dann danke ich euch für euren Besuch, wie immer. War sehr angenehm.
Sehr gerne.
Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und spielt nicht so viel Hearthstone.
Ich wollte gerade sagen, und jetzt gehen wir alle Hearthstone spielen.
Jetzt gehen wir alle in die Arena, genau. Ich habe gerade zweimal in der Arena verloren vor dem Podcast. Hey. Das wurmt mich jetzt schon wieder.
Ich habe eben gegen Priester gewonnen, mein Tag ist jetzt schon gerettet, da kann nichts mehr schiefgehen.
Ich habe heute noch gar nicht gespielt, ich fühle mich jetzt ausgeschlossen.
Oh mein Gott.
Ich muss jetzt sofort starten.
Cold Turkey.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Servus. Tschüss.